Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jörg und Kai. Nachdem wir den Rennspielen in den Anfangstagen des Podcasts bereits eine ganze Folge gewidmet haben, kommen sie heute für eine Top 10 nochmal ran. Schließlich sind die Rennspiele eines meiner Lieblingsgenres. Für diese Top 10 gibt es allerdings wieder ein paar selbst auferlegte Regeln zu beachten. Ähnlich wie schon in der damaligen Folge Nummer 3 war hier die Auswahl mehr als schwierig und in keiner Top 10 gab es wohl oder wird es wohl so viel Name-Dropping geben wie hier. Sorry schon mal dafür. Aber es ist halt, wie gesagt, eines meiner Lieblingsgenres. Die Regel 1, das Rennspiel darf keine Open World besitzen. Warum? Weil ich einfach dessen überdrüssig bin und endlich mal wieder ein richtig gutes Rennspiel mit guten, für sich designten Strecken haben will. Also tschüss Forza Horizon und neuerdings auch tschüss Mario Kart. Regel 2, Rennsimulationen sind ebenfalls raus. Ihr fragt euch auch hier warum? Nun, auch wenn ich die Strecke mag, so ist es doch immer das gleiche Spa-Francorchamps, über das ich die verschiedensten Rennwagen prügle. Und diese Regel trifft mich persönlich hart, da es schade ist um Spiele wie GT Legends und Grand Prix Legends, und natürlich auch um die ganze Forza Motorsport und Gran Turismo Reihen mit ihren eigenen Strecken wie Maple Valley oder Deep Forest. Den ersten Teil von Need for Speed, also quasi The Need for Speed, disqualifiziere ich auch direkt, da es bei den Augenöffnern auf Platz 1 war. Und Regel 3, fast wie immer, ein Spiel pro Reihe. Jetzt aber los.
3, 2, 1, go!
Green flag, green flag. Green, green, green.
Platz 10. Damit treue Hörer nichts vermissen, ich schummel mal wieder bei einer Top 10 und schmuggel hier gleich drei Spiele rein. Nämlich Stunt Car Racer, Buggy Boy und Supercars. Warum ich hier cheate? Nun, diese drei Spiele habe ich alle auf dem C64 gespielt und an alle drei habe ich ähnlich wohlige Erinnerungen. In Stunt Car Racer fährt man auf hochgestellten, an Holzachterbahnen erinnernden Strecken mit einem für einen 12-Jährigen spektakulär aussehenden Gefährt. Das alles recht akkurat simuliert vom Kopf der späteren Grand Prix-Spiele, Jeff Crammond. Buggy Boy war ein arcadiger Racer, bei dem man auf 5 verschiedenen Strecken Hindernissen ausweichen und für mehr Punkte zum Beispiel Flaggen aufsammeln musste. Supercars hatte einen motivierenden Karrieremodus und eine Top-Down-Perspektive, die wahrscheinlich der Grund ist, warum ich Rennspielen, welche diese Ansicht wählen, generell nicht abgeneigt bin. So gut wie Supercars war bisher leider nix mehr. Platz 9. Slipstream 5000. Nein, auf dieser Liste taucht kein Wipeout auf und auch kein F-Zero. Sorry, aber bis auf das kurze VR-Aufflammen in der Wipeout Ultimate Collection war ich nie ein Fan dieser Videospielreihe und für F-Zero gab es schlicht und ergreifend keine Konsole im Haus. Ehrlicherweise finde ich Fast RMX als Future Racer auf der Switch deutlich besser und der Nachfolger Fast Fusion ist auf der Switch 2 für mich aktuell der einzige Kaufgrund für Nintendos neue Hardware. Aber zurück zu Slipstream 5000. Wenn ihr die eben genannten Titel kennt, also die Spiele der Wipeout, F-Zero und Fast-Reihen, so kennt ihr auch quasi Slipstream 5000. Nur, dass ihr pfeilschnelle Grafik mit nicht ganz so schneller VGA-MS-DOS-Grafik tauschen müsst und statt Gleiter, die auf futuristischen Rennstrecken dahin zischen, fliegen hier Jet-ähnliche Flugzeuge in halbwegs realistischen Kulissen umher. Neben aufsammelbarer Items gibt es hier auch verschiedene Ausrüst- und aufrüstbare Waffen und Flugsysteme. Hat mir viele Stunden lang Spaß gemacht und für einen schmalen Taler bekommt ihr den Titel auf GOG.com. Platz 8. Horizon Chase Turbo. Dieser Titel war bereits in Bonusfolge 4 zu Gast, indem wir den Titel direkt angespielt hatten. Das optische Vorbild von Horizon Chase Turbo ist ohne Frage Outrun. Nur überholt man hier nicht Seelen und gesichtslose, weil immer wiederkehrende Kontrahenten, sondern erkämpft sich wirkliche Positionen in den Rennen, die auch nicht von Punkt A nach Punkt B führen, sondern richtige Rundkurse sind. Spritverbrauch, ein begrenzter Turbovorrat und unterschiedliche Autos bringen ein wenig Spieltiefe in die eigentlich simple Raserei. Mit Jörg zusammen habe ich das Spiel viele Stunden gerne gespielt. Nicht im verfügbaren Zwei-Spieler-Modus, sondern so wie früher, quasi Hotseat-artig, einfach abwechselnd in der Karriere. Und weil ich von früher spreche und wir bei Platz 10 schon beim C64 waren, Turbo Outrun war natürlich auch geil. Platz 7. Motoracer. Motorradrennspiele sind im Genre der Rennspiele seit jeher ein wenig unterrepräsentiert. Klar beliefert uns Milestone Jahr um Jahr mit Spielen zur jeweils aktuellen MotoGP-Saison oder liefert Supercross bzw. Motocross-Titel. Beides gab es auch früher von Namco oder Microsoft. Oder gar, und das hat kaum einer auf dem Schirm, von Criterion, die später mit Burnout einen riesigen Erfolg feierten, 1998 jedoch bereits mit Redline Racer ein Rennspiel lieferten. Ein Rennspiel mit Motorrädern. Und eben dieses Redline Racer habe ich gespielt, da es mich an Moto Racer von Delphin Software erinnerte. Moto Racer war unfassbar schnell und noch schneller wurde es mit den spektakulären Wheelies. Neben den schon auf dem Cover präsentierten sportlichen, unlizenzierten Straßenmaschinen kamen noch Cross-Motorräder hinzu, wodurch der Titel eine feine Rennsport-Bandbreite abdeckte und diese auch noch auf jeder Seite Spaß machte. Egal ob auf Asphalt oder im Dreck. Moto Racer war extrem spaßig und da der Titel, wie eigentlich fast alles auf dieser Liste ebenfalls bei GOG.com verfügbar ist, könnt ihr euch davon auch selbst ein Bild machen. Platz 6. Mega Race 2. Unbedingt ein Bild machen müsst ihr euch auch davon. Von Mega Race 2. Auf dem Blatt Papier ist Mega Race 2 erstmal eines von vielen Kampfrennspielen. Also Rennspiele, bei denen nicht nur das fahrerische Geschick zählt, sondern ihr auch genügend Zielwasser getrunken haben müsst, da Waffengewalt nicht nur erlaubt, sondern meist gar erwünscht ist. Death Rally, Twisted Metal, Roll Cage, das großartige Death Cards oder eben Mega Race 2. Das Besondere an Mega Race 2 war zum einen die Präsentation, bei der die Rennen in einer Art futuristischer Gameshow stattfinden. Diese Show wurde mit realen Schauspielern vor gerenderten Kulissen präsentiert, wobei Schauspieler hier ein dehnbarer Begriff ist.
Wow, da sind wir wieder! Bahnfrei für Mega Race 2! Mit Lance Boyle! Nun, jemand muss es ja tun und mag es auch noch so schwer fallen. Ach, wer zeigt schon gern rohe und abscheuliche Gewalt und brutalste Massaker? Sind wir Megapsychopathen? Nein, wir tun's wegen der Moneten. Ein kleiner Scherz. Wir alle machen das doch, weil es uns so befriedigt. Dabei fällt mir noch etwas ein, was mich auch sehr befriedigt. Meine kleine liebe Assistentin Mindy!
Eine weitere Besonderheit von Mega Race 2 waren die vorgerenderten Strecken, die dadurch wilde Kamerafahrten hatten und für ihre Zeit grafisch sehr beeindruckend waren. Schaut euch davon unbedingt mal ein Video an oder holt den Titel dank GOG.com einfach nach und Finger weg von Mega Race 3. Platz 5. Flat Out. Nach ihrem hochgelobten Achtungserfolg Rally Trophy haben uns die finnischen Entwickler von Bugbear 3 Jahre später Flatout geschenkt und damit die jahrelange Suche nach einem würdigen Destruction Derby Nachfolger beendet. Denn nachdem Entwickler Reflections sich statt Destruction Derby lieber Driver widmete, ging der Destruction Derby Serie irgendwann der Sprit aus. Gut, dass dann, wie gesagt, Flatout kam. Mit Karren, die optisch auf den Schrottplatz gehören, fährt man Rennen, bei denen allerlei zu Bruch geht. Autos, Streckenbegrenzungen und selbst den Fahrer hält es bei einem richtigen Crash nicht im Auto. Das war der USK in Deutschland zu hart und so saßen hierzulande Crash-Test-Dummies in den Autos. Das sah in den Rennen zwar komisch aus, passte jedoch zu den Minispielen im Spiel. Hochsprung, Zielschießen, Weitsprung und mehr. Hier galt es nicht schnell zu sein, sondern in Quatschdisziplinen Spaß zu haben und den Highscore zu knacken. Der Karrieremodus war zudem dank Geldgewinnen und aufrüstbaren Autos schön motivierend. Durch die eher erdige Farbgebung ist der Titel gut gealtert. Flatout ist eine spaßige Offroad-Raserei und nachdem Entwickler Bugbear nicht mehr die Lizenz dafür hatte, haben sie einfach mit Wreckfest selbst für einen würdigen Nachfolger gesorgt, bei dem mir persönlich aber die obskuren Minispiele fehlen. Platz 4. Pod. Kommen wir von gut gealtert zu schlecht gealtert. Die Faszination von Pod, die Abkürzung steht für Planet of Death, kann selbst ich heute nur noch schwer nachvollziehen. Aber ich weiß noch, wie gerne und vor allem wie oft ich dieses Rennspiel aus dem Hause Ubisoft gespielt habe. Die Version 2.0 wohlgemerkt. Später gab es zusätzliche Strecken, andere Fahrzeuge und sogar Motorräder als Quasi-DLC. Quasi deswegen, weil einige Sachen nicht so gut integriert waren und man manchmal ein wenig hin und her frickeln musste, damit man beispielsweise die Motorräder fahren konnte. Für die Autos musste man später wieder zurückfrickeln. Trotz des martialischen Namens und des kämpferischen Aussehens der Fahrzeuge gab es in Pod übrigens keine Waffen. Dafür eine hanebüchene Story nebst Gaga-Ende. Die für damalige Verhältnisse pfeilschnelle Engine hat Ubisoft im selben Jahr noch für Formula One Racing Simulation genutzt. Ja, Ubisoft hat auch mal Formel 1 Spiele gemacht und das waren nicht die schlechtesten. Mit Pod 2 Multiplayer Online bekam Pod noch einen Nachfolger auf Segas Dreamcast, der spielerisch leider enttäuschte. Platz 3. Motorstorm RC. It looks like we met our match. Sagte ich vorhin zum Thema Top-Down-Perspektive, so gut wie Supercars war nix mehr? Nun, fast, obwohl Top-Down bei Motorstorm RC auch nicht ganz richtig ist. Als kleiner Ableger von Motorstorm fuhr man hier zwar weiterhin über Offroad-Strecken, tat dies aber im kleineren Format, wie schon das RC im Namen vermuten lässt. RC steht nämlich für Radio Controlled und das sind die kleinen Autos, die man hier steuert. Besser gesagt, funkfernsteuert, denn das sind Radio Controlled Cars nämlich, funkferngesteuerte Autos. In einer leicht schräg von oben Ansicht donnert man mit unterschiedlichsten Flitzern über kurze Strecken, die optisch an die drei vorangegangenen Motorstorm-Spiele erinnern. Wüste, Matsch, Regenwald, Schnee und Eis oder Apokalypse. Die kleinen Fahrzeuge steuern sich halbwegs realistisch und es gibt keine Waffen oder andere Gadgets in den Rennen. Motorstorm RC war übrigens nur ein reiner Download-Titel für die PlayStation 3 und PlayStation Vita und dadurch heute nur noch mit dieser Hardware spielbar. Und auch wenn es andere Rennspiele mit funkferngesteuerten Autos gibt, wie etwa den Klassiker Revolt oder das neuere Pocket Cars, so spiele ich lieber Motorstorm RC auf meiner alten PS Vita. Platz 2. Street Rod. Wer diese Musik kennt, hat auch Street Rod gespielt. Zusammen mit meinem Cousin habe ich damals dieses Spiel kennen und lieben gelernt. Ihr startet in einer Garage mit nichts außer $750 auf dem Konto und wollt den King besiegen. Der King ist der beste Fahrer der Stadt und fährt eine schwarze Corvette nebst heißer Blondine auf dem Beifahrersitz. Grüße gehen raus an Outrun. In besagter Garage liegt eine Zeitung, in der ihr Anzeigen für gebrauchte Autos und allerlei Ersatzteile findet. Klar, zu Beginn des Spiels könnt ihr euch selber noch keine Corvette leisten und selbst wenn, seid ihr zu unerfahren bzw. zu unbekannt, als dass der King gegen euch fahren würde. Mit eurem Auto geht es dann ans örtliche Diner, um gegen andere willige Möchtegern-Rennfahrer Rennen zu fahren. Dragster-Rennen um Geld oder ein Rennen über die Landstraße, bei dem ihr auch um euer Auto fahren könnt. Das Besondere im Spiel, neben diesem Karrieremodus war das Tunen der Autos, denn das wurde sehr detailliert dargestellt. Wenn ihr jetzt Screenshots googelt, sehr detailliert für das Jahr 1989. Ihr konntet in der Zeitung die richtigen, heißt passenden Tuning-Teile für euren Motor kaufen, konntet dann Ansaugkrümmer und Vergaser tauschen, das Dach tiefer legen, ein besseres Getriebe einbauen und Slicks aufziehen. Alles Dinge, die heutzutage fast schon normal sind, damals aber besonders waren, zumal, wie gesagt, die Präsentation einzigartig war. Stellt euch einfach eine alte Version des Car Mechanics Simulators vor, nur dass ihr nach dem Basteln auch noch Rennen fahren könnt. Und ja, bevor andere meckern, die ein Jahr später erschienenen Stunt Driver aka Crash Course und 4D Sports Driving aka Stunts waren auch geil und standen auch zur Wahl, waren aber nicht so geil wie Street Rod. So, bevor ich zu Platz 1 komme, gibt es hier, trotz allerlei Name-Dropping, noch ein paar Honorable Mentions. Also auf Deutsch, Titel, die es wert sind, mindestens erwähnt zu werden. Namentlich wären das das im Multiplayer gern gespielte Mario Kart 8 Deluxe, Cruisin' Blast mit seinen abgefahrenen Strecken und irrem Tempo, Blur und Split Second, die leider das Pech hatten, zur gleichen Zeit auf den Markt zu kommen, und das deutsche Have a Nice Day, was noch überraschend viel Spaß macht. Jetzt aber mein Platz 1.
Lass uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen, Big Daddy.
Platz 1. Need for Speed Porsche. Es war für mich von vornherein recht schnell klar, welches Spiel hier auf Platz 1 steht. Trotzdem wollte ich einen Realitätscheck machen und installierte kurzerhand Need for Speed Porsche. Ich habe es also erst kürzlich wieder gespielt und wäre das Spiel nicht nach 3 Rennen abgestürzt, dann hätte ich viele Stunden weitergespielt. Im Übrigen rede ich hier explizit nur über die PC-Version von Need for Speed Porsche. Aber warum? Nun, zum einen ist es das Fahrverhalten, bei dem jedes Rad einzeln berechnet bzw. die Bodenhaftung für jedes Rad simuliert wird. Dadurch fühlte sich Need for Speed Porsche, der 5. Teil der Serie, wieder realistischer an, nachdem die Teile 2 bis 4 eher ins Arcadige gerutscht sind. Zum anderen ist der Karrieremodus namens Evolution eine Reise durch 50 Jahre Porsche-Geschichte mit einem Tuning-System, welches bei mir wohlige Street-Rod-Erinnerungen aufflammen ließ. Bevor ich dazu komme, kurz etwas zur Karriere. Mit einem überschaubaren Startkapital kauft ihr euer erstes Auto und fahrt damit Rennen. In den Rennen gewinnt ihr Geld für bessere Teile oder schnellere Autos und ihr müsst auch auf euren Porsche aufpassen, da ihr auch für die Reparaturen aufkommen müsst. Wenn ihr also wie ein Verrückter fahrt und nach einem Rennen einen Haufen Schäden am Auto habt, so kann das richtig ins Geld gehen. Nach hoffentlich erfolgreichem Abschluss der Rennen springt das Spiel ein paar Jahre vor zum nächsten interessanten Porsche-Modell. Neuen Wagen kaufen, Rennen fahren, Geld gewinnen, ihr kennt das. Nun, und warum war das so gut? Nun, das lag an der Art, wie wichtig Geld im Spiel war oder werden kann, an einem System, welches das Spiel nicht erklärt, keine Angst, das mache ich gleich, und am Tuning-System. Aus einer heutzutage schnöden Tabelle mit leichtem Excel-Schaum sucht und kauft ihr Tuning-Teile, baut diese in der Garage ein und verkauft sie wieder auf dem Gebrauchtteilemarkt. Alles wie in Street Rod. Also alles bis auf die Reparaturen der Fahrzeuge, und bei Need for Speed Porsche ist die Präsentation nicht so toll wie in Street Rod, sondern die erinnert, wie erwähnt, an eine Excel-Tabelle. Das hat mich damals aber nicht gejuckt und auch beim erneuten Spieler war ich recht schnell im Tuning- und Behaltefieber. Behaltefieber? Ich meine damit, alte Autos nicht verkaufen, sondern behalten. Denn so wie man die Porsche-Geschichte Jahr um Jahr weitergeht, so steigen auch die alten Autos, schließlich sind sie irgendwann mal Oldtimer, immer mehr im Wert. Den alten 356er Porsche, den ihr noch für 11.000 Credits gekauft habt, könnt ihr später für 60.000 und mehr verkaufen. Und immer mehr, wenn ihr ein Gewinnerauto habt. Heißt also, wenn ihr alte Rennen oder die später verfügbaren Klassikrennen wiederholt. Ein Siegerauto ist schließlich mehr wert als die Rostlaube, die immer den letzten Platz belegt. Und interessanterweise ist es genau dieses System, welches im Spiel nicht erklärt wird. Die Autos sind wertvoll und können wertvoller gespielt bzw. gefahren werden. Wie cool ist das denn bitte? Wem das alles noch nicht reicht, Need for Speed Porsche hatte neben dem Evolution-Modus noch einen weiteren Karrieremodus namens Werksfahrer, in dem man unterschiedliche, meist zeitkritische Aufgaben erfüllen musste. Und natürlich waren auch normale Modi wie Einzelrennen und Zeitfahren an Bord.
Yeah! Race completed!
So, das war sie, die Top 10 meiner Non-Sim- und Non-Open-World-Rennspiele. Und abschließend sei noch gesagt, ich freue mich auf das angekündigte Screamer, also quasi das neue Bleifuß von Milestone, und hoffe, dass es kein Open-World-Spiel wird. Und ich brauche eure Tipps für neue Spiele, da hier, wie gehört, viele ältere Spiele waren. Abschließend noch eine Sache für Jörg. Danke fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.